Servus und herzlich willkommen, liebe Bayern-Fans, zu einer neuen Folge des FC Bayern Podcast. Zu Gast war unser Sportdirektor Christoph Freund mit einer ganzen Reihe an wirklich sehr spannenden Einblicken. Es ging jetzt dabei nicht nur rein um das Sportliche, wie spannend Vertragsgespräche ablaufen können, welche Wege er für FC Bayern Talente sieht oder wie wichtig in seinen Augen Teamgeist ist. Nein, er hat auch sehr viel bewegend über sein persönliches Schicksal gesprochen. Wie sehr ihn etwa der frühe Tod seines Vaters geprägt hat, als Christoph gerade einmal 24 Jahre jung war und von heute auf morgen den Familienbetrieb in der österreichischen Heimat übernehmen musste. Vor allem aber hat uns unser Sportdirektor von seinem ersten Jahr hier beim FC Bayern erzählt, wie abwechslungsreich sein Alltag hier an der Siebener Straße ist, wie gut der Austausch mit unserem neuen Trainer Vossoir Company ist, wie die Kaderplanung abläuft und wie viel Energie in der Mannschaft und im Trainerteam steckt. Außerdem verrät uns Christoph, warum er so gut wie nie sitzt während der Arbeit und warum ihm auf der Büroetage, wo Christoph sein Büro hat, an der Siebener Straße, der Ruf als kleiner Geist angeheftet wird. Also, einiges drin in dieser Podcast-Folge, jetzt aber viel Spaß beim Hören.
Hier ist der FC Bayern München!
Der FC Bayern Podcast. Mit Lukas Strickner und
Christoph Freund.
Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst für den FC Bayern Podcast.
Sehr gerne, freut mich.
Wir sind in der Länderspielpause an der Siebener Straße. Ist es eigentlich für dich auch eine Zeit, jetzt die Länderspielpause, wo du mal ein bisschen durchatmen kannst vom stressigen Alltag als Sportdirektor?
Ja, schon. Das ist so eine Zeit, wo man ein bisschen durchatmen kann. Wir haben ja 3 Länderspielpausen im Herbst. Die letzte Länderspielpause war ich mit einigen Kollegen in London auf einer Fortbildungsreise. Diese Länderspielpause habe ich jetzt ein bisschen genützt, auch um die Batterien wieder aufzuladen, war ein bisschen in die Berge. Das ist einfach so eine Zeit, wo man ja ein bisschen Freizeit auch haben kann, weil meistens im Sommer mit der Transferphase und dann mit der Vorbereitung, es geht fast immer durch, es ist gar nicht so leicht, dann wirklich eine Phase zu finden. Aber da 2, 3 Tage, 4 Tage mal ein bisschen durchzuschnaufen, ist sehr, sehr schön und auch wichtig immer wieder.
Das Thema Transfer schon angesprochen, das ist natürlich, oder Transferphase, die jetzt dann auch steht, Wintertransferphase, da werden wir später noch ausführlich drüber sprechen, das mal als kleinen Vorgeschmack an der Stelle. Jetzt wollen wir aber erstmal zum Beginn dieses Podcasts mal ein bisschen auf dich persönlich als Mensch blicken. Du bist jetzt seit September 2023 als Sportdirektor hier beim FC Bayern München. Du hast damals einen ganz interessanten Satz gesagt, den ich in der Vorbereitung gelesen habe. Dein Leben wird sich ganz schön verändern, wenn du hier nach München kommst, wenn du hier zum FC Bayern kommst, mit der Herausforderung FC Bayern. Alles Zitate von Christoph Freund. Wie hat sich denn dein Leben verändert im letzten Jahr?
Ja, natürlich hat es sich verändert. Ich war vorher sehr lange in Salzburg, ganz in der Nähe gleich gewohnt. Es hat sich vieles eingespielt und es ist einfach ein neues Umfeld, ein größeres Umfeld. Man ist in München, man ist in einer neuen Stadt, man findet sich zurecht, lernt viele neue Leute kennen und natürlich auch das Umfeld im Verein, die Arbeitsweise ist ein bisschen eine andere und natürlich, es ist sehr, sehr spannend. Es war ein sehr lehrreiches Jahr, es wurde nie langweilig, man hat viel gelernt, aber ich bin auch hierher gekommen natürlich mit einem gewissen Respekt. Das ist eine große Herausforderung, aber im Endeffekt die Arbeit, es geht um Fußball, es geht um Menschen, ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber natürlich mein Leben hat sich trotzdem ein bisschen verändert, aber ich finde es sehr schön und habe den Schritt nie bereut und fühle mich wirklich sehr wohl.
Ja, auch den Schritt jetzt örtlich gesehen, also du kommst aus Leogang, ist eine kleine Gemeinde bei Salzburg, nur ganz grob verortet. Jetzt bist du in München, wie war das für dich, dieser Standortwechsel?
Gut, ich habe ja mit meiner Familie in Salzburg gelebt, in Leogang bin ich geboren, in die Berge, einen kleinen Ort, aber ich bin immer wieder auch sehr, sehr gerne in Leogang. Natürlich, die Entfernungen sind jetzt ein bisschen größer, obwohl Salzburg-München eigentlich ganz gut geht auch, wenn die Straße frei ist, die A8, dann geht das ganz flott. Von dem her hat sich das natürlich ein bisschen verändert, davor war ich noch öfter in Leogang, aber wie gesagt, meine Familie lebt noch in Salzburg, von dem her bin ich auch immer wieder mal in Salzburg und ja, ich genieße es auch, wenn ich in Leogang sein kann bei meinen Freunden. Da hat sich grundsätzlich nichts verändert. Da bin ich der Christoph wie auch früher. Von dem ist das immer wieder eine sehr, sehr schöne Abwechslung und genieße es auch zu Hause zu sein in den Bergen. Freue mich jetzt auch schon wieder, wenn der Schnee kommt, wenn der Winter kommt, auf 1 oder 2 Skitouren, auf Skitage mit Freunden. Das ist immer sehr wichtig und schön für mich.
Wie war deine Kindheit und deine Jugend da? Ja, sehr ländlich geprägt, stelle ich es mir jetzt vor. Kleiner Ort. Wie bist du aufgewachsen?
Ja, kleiner Ort, mit viel Skifahren im Winter, mit Fußballspielen im Sommer. Aber so wie man sich eine Kindheit eigentlich wünscht vielleicht. Wir haben viel im Freien verbracht, wir haben viel unternommen. Bin einfach gerne draußen gewesen auch. Und von dem her hat es viele Möglichkeiten gegeben in so einem ländlichen Gebiet. Und ich liebe einfach die Berge auch.
Jetzt muss ich gleich zum Anfang, weil es eben auch in diese Phase gehört, auch eine schwere Phase in deinem Leben ansprechen. Dein Vater ist damals recht früh verstorben. Du warst erst 24 Jahre alt. Sicher eines der dunkelsten Kapitel in deinem Leben. Du musstest damals relativ schnell Verantwortung übernehmen. Deswegen spreche ich dieses Thema auch an. Und du hast auch in der Öffentlichkeit schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Ihr habt eine Familientischlerei, eine Schreinerei, sagt man, glaube ich, in Bayern. Tischlerei ist dann das österreichische Pendant.
Genau.
Und du musstest aufgrund dieser Tatsache dann auch relativ schnell den elterlichen Betrieb übernehmen. Im Alter von 24 Jahren. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in diese Situation? Wie war das damals?
Ja, das war sicher die prägendste und schwierigste Zeit in meinem Leben, weil ich habe davor eben ja Fußball gespielt in der zweiten Liga in Österreich, hatte eigentlich ja ein ziemlich sorgenfreies Leben und von einem Tag auf den anderen hat sich eben das wirklich schlagartig verändert. Wir haben wirklich zusammengehalten mit den Mitarbeitern und es ist uns dann gelungen, dass wir wirklich die Tischlerei weitergeführt haben. Die gibt es heute noch, funktioniert auch sehr gut und ich habe einfach in dieser Zeit wirklich viel gelernt für mich, wie man mit Situationen umgehen kann, was es heißt, zusammenzuhalten, was man dann auch noch erreichen kann. Und von dem her war das für mich, für meine Familie, aber auch für die ganzen Mitarbeiter eine sehr schwierige, ungewisse Zeit, aber im Nachhinein eine sehr lehrreiche Zeit und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen für diese Zeit, für mein Leben und auch für die Einstellung für mein Leben.
Wie hast du das gemacht damals? Ich meine, vom einen auf den anderen Tag gibt es diesen persönlichen schweren Schicksalsschlag und dann aber auch tatsächlich im gleichen Moment irgendwie diese Pflicht, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, das war sicher ein Spagat. Am Ende des Tages war es einfach so, dass ich ein sehr gutes und enges Verhältnis zu meinem Vater hatte. Darum war es ein großer Schmerz, den ich so noch nie gespürt hatte. Ein Verlust, den ich, mit dem ich vorher so nie konfrontiert war. Und auf der anderen Seite war die Tischlerei, wo es weitergehen musste. Ich habe viele Gespräche geführt, Gespräche, die ich vorher so nie führen musste, ob mit Mitarbeitern, ob mit der Bank oder mit vielen anderen Dingen, mit denen man sich beschäftigen musste. Und nochmal, das Wichtigste war für mich, dass ich einfach sehen konnte, wenn man zusammenhält, wenn man wirklich gemeinsam Sachen anpackt, obwohl man gar nicht so viele Erfahrungen hat, dass man vieles schaffen kann. Und nicht alleine, sondern im Team. Und das habe ich einfach mitgenommen für mein Leben. Und ja, im Endeffekt hat es mich sehr geprägt, diese Zeit.
Hast du gemerkt in dieser Zeit, dass du die Veranlagung dafür hast, Verantwortung zu übernehmen, eine Richtung vorzugeben, ein Leader zu sein, was du ja jetzt auch bist als Sportdirektor, als Führungspersönlichkeit? Hast du gemerkt, dass da was da ist?
Habe ich schon gemerkt. Ich habe einfach gemerkt, dass mir die Leute vertrauen, dass ich einen guten Zugang finde, dass wir wirklich gut miteinander sprechen können, dass ich gute Vertrauensverhältnisse aufbauen kann und dass ich dann auch mit den Leuten Dinge umsetzen kann. Auf Menschen zuzugehen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, Vertrauen aufzubauen und das habe ich da gemerkt und konnte ich auch umsetzen und das hat mir dann auch sehr geholfen in anderen beruflichen Herausforderungen.
Ist jetzt vielleicht im ersten Moment, klingt es ein bisschen konstruiert oder weit hergeholt, aber was gibt es denn für Parallelen, wenn ich mir das anschaue, Chef von der Tischlerei zu sein mit 20 Angestellten und dann jetzt zu deinem jetzigen und späteren Beruf im Sportmanagement? Gibt es da Parallelen? Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, ja, okay, das ist vielleicht ganz ähnlich, kann ich was mitnehmen?
Ja, im Endeffekt geht es immer um Menschen und ganz egal, ob man mit einem Trainer, mit einem Scout oder mit einem Fußballer spricht, es geht immer um Menschen. Jeder hat seine Geschichte oder mit einem Tischler, der im Hintergrund vielleicht eine Familie zu ernähren hat. Und es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt und dann kann man Dinge gemeinsam vorantreiben.
Ja, sehr interessant. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wenn ich jetzt noch einmal aufs wirkliche Handwerk eingehen, wenn ich jetzt sage, Christoph, wir sitzen 2 Meter gefühlt auseinander gerade, wir bräuchten einen Tisch, der genau hier in die Mitte reingeht, genau abschließt mit der Wand, nicht wackelt und die nächsten 10 Jahre hält. Hast du das noch im Kreuz?
Ja, ich war wahrscheinlich nie der leidenschaftlichste Tischler. Ich habe das immer so, mein Kopf war immer beim Fußball, aber mein Vater hat mich immer sehr unterstützt in meinem Traum, dass ich diesen Traum leben kann. Ich habe dann aber Tischlerei gelernt, ich habe die Schule abgeschlossen, bin auch gelernter Tischler, aber ich glaube, du bist besser aufgehoben, wenn ich dir dann eine gute Adresse geben könnte, die wüsste ich und dann bekommst du einen richtig guten Tisch, der auch die nächsten 10, 20 Jahre hält, aber ich kann die Rutsche legen, aber es ist besser, glaube ich, für alle, ich lege nichts selber Hand an.
Okay, also Management, klarer Fokus Management.
Ja.
Da wollen wir jetzt auch weitermachen, wenn du jetzt nochmal so ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag blickst, wenn wir nochmal ein bisschen Einblick in deinen Arbeitsalltag bekommen können als Sportdirektor. Ob es jetzt bei Salzburg war und natürlich jetzt vor allem beim FC Bayern. Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ja, es ist sehr abwechslungsreich, sehr umfangreich. Ja, man kann, glaube ich, schon sagen, kein Tag ist gleich wie der andere. Es ist sehr abwechslungsreich, auch was die Aufgabengebiete betrifft. Jetzt von Kaderplanung, von Austausch mit dem Staff, mit der medizinischen Abteilung, mit dem Trainerteam, mit den Spielern, mit dem Campus. Also es gibt viele verschiedene Aufgabengebiete und das wird nie langweilig. Also wie gesagt, es ist sehr umfangreich und sehr spannend.
Da gehen wir gleich noch tiefer ins Detail, aber es passt gerade so gut. Wir haben von jemandem, der hier beim FC Bayern München im Alltag sehr viel mit dir zusammenarbeitet und dich auch sehr gut kennt, eine Sprachnachricht erhalten.
Zu Christoph kann ich sagen, dass sich unsere Wege ja hier in München zum ersten Mal so richtig gekreuzt haben als Partner. Früher waren es ja Gegner, in Anführungsstrichen, weil wir Verhandlungen geführt haben. Aber ich kann sagen, Christoph ist ein super angenehmer, witziger, lustiger Zeitgenosse, mit dem man super sich unterhalten kann. Und das Allerwichtigste, was für uns, für Bayern München das Wichtigste ist, er ist ein Experte, hat ein großartiges Netzwerk, unglaublich fleißig und es macht einfach unglaublich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Nur eine Sache, aus der werde ich noch nicht ganz schlau. Christoph, erklär mir, wie du aus deinem Büro verschwindest und wie du wieder zurückkehrst, ohne dass irgendeiner was merkt, du kleiner Geist. Also lieber Christoph, alles Gute, liebe Grüße, der Max.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Also natürlich für alle nochmal der Vollständigkeit halber, Max Eberl hat die Sprachnachricht für dich hinterlassen. Da steckt jetzt sehr viel drin. Lass uns mal starten mit der Zusammenarbeit mit Max Eberl.
Ja, wie der Max schon gesagt hat, wir kennen uns ja schon länger. Wie er noch in Gladbach war und ich bei Salzburg, hatten wir immer wieder mal miteinander zu tun. Und jetzt wirklich das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns wirklich eng kennengelernt haben. Aber es macht wirklich Spaß, mit Max zusammenzuarbeiten. Wir tauschen uns wirklich sehr eng aus. Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen. Es ist einfach, glaube ich, eine gute Harmonie, die wir gefunden haben. Und natürlich ist es wichtig, dass man grundsätzlich die gleichen Ideen hat, grundsätzlich ja die gleichen Dinge vorantreiben will. Und für beide ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir mit Freude und Spaß an die Sache rangehen, mit viel Leidenschaft. Und das sind einfach mal richtig gute Voraussetzungen, die wir beide mitbringen.
Jetzt haben wir hier natürlich auch noch einen Auftrag mitbekommen von Max. Wir müssen klären, wie du es schaffst, aus dem Büro zu verschwinden und wieder zurückzukehren, ohne dass es jemand mitbekommt.
Ja, das war in Salzburg auch schon das gleiche Thema. Und jetzt wieder hier. Also es ist einfach so, dass ich oft Dinge im Kopf habe oder auch wenn ich telefoniere, ich gehe dann ganz gern immer wieder auch teilweise auch um die Plätze oder ja, ich bewege mich ganz gern oder ich habe irgendwas im Kopf, was gerade für mich wichtig ist, was ich irgendwie loswerden will oder diskutieren will, zum Beispiel auch mit der medizinischen Abteilung oder mit dem Trainer, dann gehe ich kurz rüber, also ich bin dann auch gerne in Bewegung, ich stehe auch im Büro, also ich habe einen Stehtisch, für mich ist es einfach ganz gut, wenn ich immer wieder in Bewegung bin und dann oft kurzfristig bin ich auch wieder mal 15 Minuten weg oder für ein Telefonat oder bei irgendeinem Kollegen und das bekommt aber keiner mit und sie schauen kurz ins Büro und ja, der Christoph ist schon wieder kurz verschwunden. Das ist irgendwie, glaube ich, vermuten sie, ob irgendeine Falltür und bin dann kurz weg, genau. Aber es funktioniert meistens normal über die normale Tür, aber ja, es ist schon, das verfolgt mich in Salzburg und auch hier in München, dass ich da, glaube ich, ja, einfach gerne in Bewegung bin. Ja.
Also sehr umtriebig einfach im Tagesgeschäft. Genau. Das heißt, du sitzt nie an deinem Schreibtisch?
Zu 98% stehe ich, ja. Okay. Ist mir lieber auch beim Arbeiten oder beim Telefonieren. Also ich habe da einmal wieder mal Kreuzprobleme ein bisschen gehabt. Also von dem her ist schon mal ganz gut, dass ich stehe und ich fühle mich einfach auch wohler. Kommen hoffentlich bessere Gedanken. Ich bin da umtriebiger, wenn ich stehe. Ja.
Sehr diszipliniert. Du hast das Telefonthema angesprochen. Das finde ich total interessant, weil ich versucht habe, nachdem ich wusste, dass du in den Podcast kommst, dass du zugesagt hast, so ein bisschen darüber nachzudenken, wie ich dich so im letzten Jahr wahrgenommen habe auf den Reisen und auch anderen Events gibt es ab und zu die Gelegenheit, dass wir uns auch über den Weg laufen. Und ich habe eine Situation in Barcelona im Kopf, da warst du vom Hotel unterwegs, hattest deine Kopfhörer drin. Du telefonierst auch immer noch mit Kabelkopfhörern, nicht jetzt mit Bluetooth-Kopfhörern.
Ja, ich habe es einmal anders gemacht, aber irgendwie, wenn ich telefoniere nicht so wenig und ich für mich ist es... Oder fühlt es sich gesünder an, wenn ich da einen gewissen Abstand habe und da nicht über Bluetooth telefoniere, sondern so, wenn man jetzt so ungewohnt ist, fühlt sich, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich dann gesünder an.
Ja, es ist ein Bild, das ich dir auf jeden Fall zuordnen würde. Und man sieht dann, du hast, glaube ich, angefangen vor dem Hotel, ich habe auf ein Taxi gewartet und hast dann da telefoniert und dann bist du über die Straße gelaufen, dann bist du in den Park drüben gelaufen, hast du dich auf eine Bank gesetzt, dann bist du wieder zurückgelaufen. Und ich dachte mir so, ja, okay, der Christoph hat da wirklich so ein kleines Hobby entwickelt mit dem Telefonieren, oder?
Wie ich vorher schon gesagt habe, telefoniere sehr gerne unterwegs, irgendwie ja, fühle ich mich da wohler, kommen oft bessere Gedanken, da bin ich ganz gerne. Ich bewege mich generell ganz gerne, von dem her passt es dann ganz gut, das kann ich ganz gut verbinden und ja, auch wenn wir unterwegs sind auf Reisen, war eine ganz gute Beobachtung, dann wenn ich weiß, jetzt steht ein Telefonat, dann gehe ich ganz gerne raus aus dem Hotel oder gehe in irgendeinen Park und ja, bewege mich ganz gerne nebenbei.
Wahrscheinlich das allerwichtigste Arbeitsmittel bei dir, das Handy, oder?
Ja, schon. Also mit dem Handy verbringt man viel Zeit. oft zu viel Zeit. Manchmal versucht man es ein bisschen einzudämmen. Manchmal macht man vielleicht auch Sachen, weil man so gewohnt ist, schaut da wieder nach, ist sicher auch ein bisschen eine Gewohnheit. Aber natürlich ist es ein wichtiges Arbeitsmittel und man telefoniert auch viel, ja.
Wie priorisierst du so deinen Arbeitsalltag? Jetzt, klar, kommen diese ganzen Telefonate, es kommen wahnsinnig viele spontane Themen, hast du jetzt gerade schon gesagt, dass dir irgendwas einfällt und dann gehst du mal rüber ins Profihaus oder telefonierst, ja. Und also wie schaffst du es für dich, deine Struktur reinzubringen?
Ja, ich versuche also meine 2-3 fixen Termine, 4 Termine am Tag fix zu machen, aber immer wieder zwischendurch eine gewisse Zeit freizuschaufeln, um diese Themen, die kurzfristig einfach anstehen, dass man da für Gespräche auch bereit ist oder für Kollegen, die was immer wieder anstehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Mitarbeiter merken, man ist für sie da und dass man einfach präsent ist. Und von dem her versuche ich nicht den ganzen Tag mit fixen Terminen zuzupflastern, sondern immer wieder auch Fenster freizuhalten, wo man einfach dann zur Verfügung steht. Und ja, natürlich Mails abzuarbeiten, das normale Programm hat man sowieso, wo 1, 2, 3 Stunden am Tag draufgehen.
Gibt es für dich irgendwann mal den Zeitpunkt, so jetzt ist Feierabend, jetzt ist Handy weg, oder ist es ein Fulltime-Job?
Ja, nicht so richtig, aber ich versuche schon, wenn ich dann einmal nach Salzburg heimfahre und bei meinen Jungs bin, dass ich es wirklich auch mal weglege und eine Stunde später oder 1,5 Stunden später dann drauf schaue. Weil wenn man es immer dabei sich hat, dann kommt eine Nachricht, es kommen immer irgendwelche Nachrichten, dann reagiert man immer sowieso, dann hat man den gleich wieder im Kopf. Versuche ich schon, dass ich es einmal am Abend auch einmal 1 oder 2 Stunden weglege oder wenn ich einmal laufen gehe, diese Stunde zu nutzen, dass ich da nicht direkt mit dem Handy verbunden bin. Es tut ganz gut.
Ja, mit Sicherheit. Jetzt schauen wir noch ein bisschen an deinen Arbeitsalltag. Du hast das auch schon angesprochen, die Thematik, der Austausch mit dem Trainerteam, mit dem Staff. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen. Du bist natürlich auch immer mit dabei. Du bist im Mannschaftsbus dabei, im Teamhotel. Du bist auf der Bank dabei, sitzt direkt neben dem Chefcoach. Da ist ja auch eine Nähe da, eine gelebte Nähe, Tag ein, Tag aus. Wie ist da der Austausch?
Ja, schon sehr intensiv und ich will einfach viel mitbekommen. Wir haben ja unsere Spezialisten, ob das ein Mediziner ist, Athletiktrainer oder Physiobereich oder unsere Analyseteam oder heute halt die Fußballtrainer oder der Cheftrainer. Ich will einfach schon zeigen, dass ich Nähe habe, wenn es irgendwas gibt, dass ich unterstützen kann. Ich sehe mich da eigentlich als Unterstützer, als Dienstleister oder Dinge zusammenzubringen, wenn man mal merkt, vielleicht können wir da besser kommunizieren und dass man einfach zwischen einzelnen Abteilungen Strömungen mit aufnimmt und dann Dinge zusammenführt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil jeder ist in seinem Tätigkeitsbereich ja immer sehr, sehr tief drinnen, in seinen Tagesthemen drinnen. Wie schnell bekomme ich den Spieler wieder fit? Was sind die taktischen Vorgaben für das nächste Spiel? Wie spielt der kommende Gegner? Und wenn man einfach spürt, man kann irgendwo unterstützen oder Menschen zusammenbringen, so sehe ich da eigentlich meinen Aufgabenbereich. Und da ist natürlich wichtig, dass man immer wieder vor Ort ist, dass man viel mitbekommt. Aber das macht mir auch großen Spaß. Und aktuell ist wirklich einfach so bei uns, auch im Staff oder im Trainerteam, dass wir wirklich eine super Energie haben, dass die Leute, die Mitarbeiter sehr gerne, glaube ich, in der Früh zur Arbeit kommen. Das spürt man einfach, dass sie sich freuen, wenn sie sich wieder sehen, wenn wir Meetings haben. Und das fühlt sich aktuell extrem gut an. Und das war eins unserer großen Ziele von Max und von mir, dass wir diese Stimmung, diese Atmosphäre schaffen, einfach bei uns auch im Profihaus. Und das ist aktuell wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, was wir da entwickelt haben.
Das kann man definitiv auch aus der Betrachterperspektive bestätigen. Es wirkt definitiv so, als wäre das sehr, sehr harmonisch. Und ich glaube, das können die Fans auch sehen, auch bei den Spielen natürlich, die Ergebnisse stimmen.
Absolut. Auch. Ich glaube auch, dass die Mannschaft das spürt. Ja, die Spieler, glaube ich, macht es extrem großen Spaß aktuell, an die Sebnerstraße zu kommen, zu trainieren, sich zu verbessern, an Dingen zu arbeiten und dann das zu zeigen. Alle 3 Tage eigentlich, wenn wir spielen, was wir gemeinsam erarbeiten und wie wir Fußball spielen können und welche Qualität wir da haben.
Wir haben aus unserem Büro hier an der Sebnerstraße einen recht guten Blick auf den Trainingsplatz, glücklicherweise. Und wenn wir da ab und zu mal zuschauen und auch das Training medial begleiten, sieht man dich auch immer mal wieder am Trainingsplatz unter der Woche. Das heißt, du nimmst dir mal eine Einheit raus am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, schaust dann mal vorbei und stehst dann da eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich am Rand und schaust dir alles an. Da frage ich mich immer, was genau schaut er sich jetzt an? Schaut er sich die Stimmung an? Schaut er sich die Taktik an?
Grundsätzlich schaue ich gerne Fußball. Ich schaue gerne unsere Jungs zu. Das ist höchstes
Spaß,
Level.
Gell?
Es macht Spaß. Aber es geht ja nicht nur für mich, dass es Spaß hat beim Zuschauen, sondern ich will einfach Sachen mit aufnehmen. Wie ist die Stimmung? Wie reagieren die Jungs, wenn die Trainer Anweisungen geben? Wie reagieren sie, wenn einmal was nicht so klappt? Einfach die Energie aufsaugen. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Wenn einer zum Beispiel eine schwierige Situation hat, weil er nicht so viel spielt, wie ist er dann im Training? Wie reagiert er auf Situationen? Kann man dann einmal Feedback geben, ein bisschen von außen stehen? auch einmal loben, dass man trotzdem sehr, sehr happy ist, wie er mit der Situation umgehen. Oder ja, wenn es einmal nicht so ist, vielleicht auch mit dem Trainer sprechen, dass einem was auffällt, dass vielleicht der Co-Trainer mal mit dem Spieler spricht. Man hat einfach ein bisschen einen anderen Blickwinkel, wenn man von außen drauf schaut und trotzdem ja, weiß, was grundsätzlich in der Mannschaft vorgeht.
Wie ist denn dein Austausch mit Vincent Kompany, mit unserem Cheftrainer?
Ja, sehr gut und sehr intensiv. Wir sprechen viel tagtäglich. Es macht wirklich extrem viel Spaß, mit Vinny auszutauschen, über Fußball zu sprechen, über Spiele zu sprechen, aber auch über allgemeine Dinge einfach. Er ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der extrem ehrgeizig ist, aber der sehr, sehr offen ist. Also ich habe noch nicht so viele Cheftrainer erlebt, die ja so viel kommunizieren, die sich so viele Gedanken machen. Er ist extrem fleißig, lösungsorientiert. Er ist auch ruhig, auch wenn einmal Druck ist oder wenn mal ein Spiel verloren geht oder wenn was nicht so funktioniert gerade oder wenn wieder ein kurzfristiger Spieler verletzt ist. Kann nur sagen, ich freue mich jeden Tag, wenn ich ihn treffe und wenn wir über Sachen diskutieren oder uns auch mal schwierig ist, wenn wir Lösungen andiskutieren. Also es ist wirklich ein super Austausch.
Man hat auch das Gefühl, und kannst du das vielleicht bestätigen, dass er eine unglaublich gute und positive Energie hat, die er auch sehr gut wegen seinem Auftreten, auch wegen jetzt seiner Vergangenheit vielleicht als Fußballprofi an die Mannschaft transportieren kann. Kannst du das bestätigen, diese Beobachtung?
Er ist extrem klar in dem, was er will, wie er Fußball spielen will, was er einfordert. Also das ist sehr, sehr klar und da gibt es auch nicht viel links und rechts. Also, aber im Grunde, es ist ja so, dass die Spieler auch sehr, sehr ehrgeizig sind. Sie sind auf dem höchsten Level, sie wollen erfolgreich sein, sie wollen Titel gewinnen, sie wollen Spiele gewinnen, sie wollen sich selber verbessern. Und wenn sie merken, da ist jemand da mit seinem Trainerteam, der sie besser macht, ja, dann ist das natürlich sehr, sehr fruchtend und er fordert klar ein und die Jungs wissen dann auch, was der Trainer von ihnen haben will. Und diese Mischung macht es einfach, glaube ich, auch zwischen Mensch, Vincent Kompany und dem Trainer, der da sehr, sehr klar ist.
Du hast in einigen Teilen schon das Thema Kaderplanung so ein bisschen angerissen, da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen näher drauf einsteigen. Wie gehst du diesen Themenkomplex an?
Ja, es ist natürlich ein sehr wichtiger Themenkomplex und ein wichtiger Faktor, wo wir einfach viel Austausch haben zwischen Max, Vincent und mir und natürlich auch mit der Scouting-Abteilung, jetzt auch mit unserem neuen Chefscout, mit Nils Schmadtke. Wo wollen wir hin sein? Wie soll der Kader ausschauen? In 6 Monaten, in 12 Monaten, aber auch in 18, in 24 Monaten. Also es gibt da sehr viele Dinge, die zu diskutieren sind und es ist einfach ein Kerngebiet, das sehr, sehr wichtig ist.
Ist es jetzt im Zweifel immer extrem individuell oder hast du so eine übergeordnete Philosophie, dass du sagst, wir brauchen Kontinuität, wir brauchen viele Stammspieler, die wir über einen langen Zeitraum haben und dann ab und zu mal jemand frisch aus der Jugend, kommen wir gleich dann noch drauf, du bist natürlich da auch sehr bestrebt, immer wieder Jugendspielern die Chance zu geben. Oder wie ist da deine übergeordnete Herangehensweise bei dem
Thema?
Ja,
unsere Herangehensweise ist sicher so, dass man gewisse Kontinuität braucht, einen gewissen Stamm, die einfach auch schon was erlebt haben. Der FC Bayern München ist ein Verein, der für Titel steht. Da ist immer Druck vorhanden, dass wir auch Spieler haben, die damit umgehen können mit verschiedenen Situationen. Wenn auch mal ein Spiel verloren geht, wenn es mal eine schwierigere Phase gibt, wie wir da wieder rauskommen. Die Mischung macht es aus. Von dem her erleben wir aktuell vielleicht wieder eine andere Energie in dieser Mannschaft, aber mit ähnlichen Spielern, die auch schon davor hier waren. Und von dem her gibt es nicht den einen Punkt, wo man sagt, genau so muss es sein, sondern es ist wirklich ein laufender Prozess, wo es immer wieder Spannung gibt und verschiedene Ansätze gibt, was die Mannschaft besser machen könnte.
Du hast jetzt zwei Aspekte angesprochen. Das eine ist das Thema Kontinuität von Spielern, die langfristig da sind, die auch so ein bisschen den Kern der Mannschaft bilden. Und dann steht natürlich jetzt auf der anderen Seite dieses Thema mit den auslaufenden Verträgen bei einigen Spielern. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, vielleicht auch schon anhand des ein oder anderen Namen, worauf jetzt der Fokus liegt, was ein bisschen die Strategie ist, die Kaderausrichtung?
Ja, es liegt natürlich aktuell schon der Fokus drauf, dass wir den einen oder anderen Spieler, wird ja auch immer wieder darüber diskutiert und ist ja auch kein Geheimnis, wie ein Jo Kimmich, der sehr, sehr lange hier ist, der ein außergewöhnlicher Profi ist, der einfach ein Vorbild auch ist, wie er immer wieder vorangeht. Glaube ich, jede Saison 50, 60 Spiele spielen kann, ist auch ein absolutes Qualitätsmerkmal, wenn ein Spieler fast nie verletzt ist, sondern immer wieder ja, auf hohem Level sein Leistungsmaximum abrufen kann. Oder ein Jamal Musiala, der einfach ein ja, Aushängeschilder mit seinen jungen Jahren schon, ist er einfach ein Unterschiedsspieler, ist auch in der Offensive, dass wir uns mit diesen Spielern beschäftigen. Ein Fonsi Davis, der aktuell wieder sehr, sehr gut in Form ist, der einfach wieder auch durch den neuen Trainer mit seiner neuen Aufgabe, ja, zeigt, welche Qualitäten er hat. Ein Leroy, der zurück ist nach seiner Verletzung, wo er einfach jetzt auch wieder, ja, richtig Spaß dran hat, dass er jeden Tag richtig gut trainieren kann, das länger nicht mehr der Fall war. Da liegt der Fokus gerade drauf, dass wir wirklich mit diesen Spielern, ja, verlängern, dass wir Lösungen finden, weil das einfach unser Stamm ist. Und das ist einfach ein wichtiger Aspekt. Wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, für die nächsten 2-3 Jahre wirklich einen super Stamm, wo wir dann wirklich nur, ja, Kleinigkeiten immer wieder ergänzen können und auch müssen. Aber das wäre unser großes Ziel, dass wir wirklich mit diesen Jungs, auch noch mit Amano, wo der Vertrag ausläuft, wo wir uns mit Thomas Müller zusammensitzen, die natürlich sehr, sehr lange jetzt schon beim Verein sind, die natürlich jetzt eher am Ende ihrer Karriere schon sind, aber aktuell der Mannschaft einfach durch ihre Erfahrung und durch ihren Spirit sehr, sehr viel geben können. Und aktuell habe ich ein Gefühl, dass die Mischung in der Mannschaft sehr, sehr gut stimmt. Und das wollen wir auch die nächsten 1-2 Jahre unbedingt so beibehalten. Obwohl wir wissen, dass wir natürlich auch immer wieder frisches Blut hinzuführen müssen. Aber aktuell liegt wirklich der Fokus darauf, dass wir die wichtigen Spieler, Schlüsselspieler bei uns längerfristig an den Verein binden.
Wie löst du das im Tagesgeschäft, wenn es jetzt ganz konkret Verhandlungen gibt? Vielleicht aus der Draufsicht gibt es ja die Beraterseite. Da hast du irgendwelche Agenturen, die dahinter stecken, irgendwelche großen Berater, die auch Namen haben, die mittlerweile ja auch schon eine eigene Prominenz entwickelt haben. Und auf der anderen Seite hast du dann natürlich die Spieler. Und so wie ich dich jetzt einschätze, bist du auch jemand, und wie wir es jetzt gerade schon erfahren haben, der wahnsinnig viel Wert auf die menschliche Komponente legt. Wie gehst du damit um? Zum einen diese offiziellen Gespräche, zum anderen auch die Zwiegespräche mit den Spielern direkt. Gibt es diesen Austausch auch?
Ja, gibt's natürlich. Ich glaube, die Spieler spüren das ja auch, wenn man viel Zeit mit ihnen verbringt, wie wichtig sie sind, einfach das Zwischenmenschliche neben dem Platz auch, welche Rolle sie einnehmen sollen und können auch in Zukunft. Ich glaube, es gibt diese zwei Aspekte. Es gibt ja immer die Vertragsgespräche, die Zahlen, die natürlich auch dazugehören, aber es gibt auch das andere, das Menschliche und auch vor allem die Vision, was hat der Verein mit dem Jungen vor, was ist seine Rolle in Zukunft, wie wird er gesehen von den handelnden Personen, von der sportlichen Führung, vom Trainer, und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Aspekt auch bei den Jungs, wie sie da wahrgenommen werden, was ihre Rolle sein soll, und das findet natürlich immer wieder in Zwiegesprächen statt oder auch mal, ja, wo man sich in Ruhe mit den Spielern hinsetzt, was ihn gerade beschäftigt, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtige Aspekte neben den Vertragsgesprächen.
Ein weiteres wichtiges Thema, das du auch schon angesprochen hast, ist die Nachwuchsförderung. Frisches Blut, hast du es gesagt, immer mal wieder einen Jugendspieler reinzubringen, vielleicht auch mal einen Transfer natürlich noch reinzubringen, der einen Impuls setzen kann. Mal auf das Thema Jugend gesprochen, wie wichtig ist dir dieser Aspekt und wie versuchst du das in die Kaderplanung zu implementieren?
Ja, es ist sehr wichtig. Wir haben ja einen überragenden Campus. Wir haben viele gute Leute, die jetzt wirklich in den letzten Jahren schon richtig gute Arbeit gemacht haben. Es ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Ich kann ja das sagen zu meinem vorherigen Verein von Salzburg, wo wirklich alles auf dies ausgerichtet war, dass Nachwuchsspieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und dann auch diese Zeit bekommen natürlich und auch dieses Endlevel ein bisschen ein anderes ist als hier beim FC Bayern München, wo es im Endeffekt ja um die großen Titeln geht. Und darum ist es nicht so einfach, bei so einem großen Verein dann auch wirklich so viele Jungs immer wieder durchzubringen im Endeffekt. Aber wir haben eine hohe Qualität, wir haben wirklich viele junge, richtig gute Spieler, die viel Potenzial mitbringen. Und wir verbringen viel Zeit damit, auch intern, mit vielen Leuten vom Campus oder auch Übergangsbereich. Richard Kitzbichler, der sich um die Hochtalentierten und auch die Leihspieler kümmert, um auch ein Ansprechpartner zu sein, um auch Brücken zu bauen, wie wir diese Spiele auf deren höchstmögliches Level entwickeln können und wie es möglich ist, einfach die Besten von ihnen auch wirklich die Möglichkeit zu geben, dass sie einen Kaderplatz beim FC Bayern erlangen können und dann nach Spielminuten erringen können. Und das ist ein großes Ziel auch für die nächsten Jahre, weil ich glaube, diese Mischung macht es einfach aus, dass wir die nächsten Schweinsteigers, Alabas entwickeln. Und wir haben ja auch schon Beispiele mit einem Alexander Pavlovic, mit einem Stanisic. Musiala war etwas kürzer im Campus, aber er hat es auch als junger Spieler dann geschafft, beim FC Bayern München ein wichtiger Spieler zu werden. Und von dem her haben wir auch schon einige richtig gute Beispiele und wir haben auch jetzt richtig gute Jungs, die ja den richtigen nächsten Schritt einfach machen sollen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir die nächsten Jahre auch einige Spieler wirklich beim FC Bayern entwickeln werden und die FC Bayern Spieler dann werden.
Wie zuversichtlich bist du denn, dass das in der Zukunft dann wirklich auch konkret so funktioniert? Und auf der anderen Seite, wie schwierig ist es auch, tatsächlich diesen, hört man ja oft, diesen wahnsinnig großen Sprung dann nochmal zu schaffen, auch aus einem guten Campus, aus einer guten Jugendförderung in den Profibereich?
Es ist nicht einfach, aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen, weil wir viel Fokus darauf, viel Energie darauf reinlegen und wir haben auch Jungs, die dieses Verständnis dann auch mitbringen, dass sie vielleicht den einen oder anderen Zwischenschritt auch mal machen müssen, um dann dieses Level zu erreichen. Und es ist auch immer ein Momentum, dass man dann genau zum richtigen Zeitpunkt, auf dem richtigen Level schon ist, dass die Kadersituation so gegeben ist, dass vielleicht auch mal sich der ein oder andere Spieler verlässt und dann bekommt man die Chance und dann muss man eben bereit sein. Aber ich bin überzeugt, dass wir es hinbringen werden, auch in den nächsten Jahren den ein oder anderen Spieler dorthin zu entwickeln, dass er der wirklich auch ein Stammspieler werden kann beim FC Bayern München. Und mich freut es extrem zum Beispiel für einen Alex, der es direkt geschafft hat, letztes Jahr diese Situation, die einfach dann gegeben war, durch einige verletzte Spieler zu nutzen, durch eine etwas kleinere Kader und er hat es dann einfach geschafft und hat sich ja innerhalb von einem Jahr jetzt zu einem deutschen Nationalspiel entwickelt, zu einem Stammspiel beim FC Bayern München und es sind dann einfach Beispiele, die ganz, ganz wichtig finde auch für die jungen Spieler, dass es möglich ist beim FC Bayern diesen Weg auch zu gehen.
Jetzt bist du ja auch schon länger im Geschäft, wenn du das mal so ein bisschen über die Jahre vergleichst, wie haben sich denn die Nachwuchsspieler vom Charakter, vom Mindset, wie hat sich denn grundsätzlich dieses Thema Nachwuchsentwicklung über die Jahre verändert aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass einfach ein großer Fokus drauf gelegt wird bei vielen Vereinen jetzt schon. Viele Spieler werden sehr, sehr jung verpflichtet. Es ist ein großer Konkurrenzkampf schon um sehr viele junge Spieler. Es hat sich schon noch mal ein bisschen zugespitzt oder es hat sich weiterentwickelt. Und es ist auch nicht immer so einfach für die jungen Spieler. Heutzutage wirkt es oft so, wenn man mit 17, 18, 19 noch nicht komplett den Durchbruch geschafft hat, dann ist man eigentlich kein richtig guter Spieler und kein richtig großes Talent. Aber das stimmt einfach auch nicht, weil Spieler unterschiedliche Entwicklungsstufen und Entwicklungsphasen durchgehen sollen und auch müssen. Und es gibt natürlich immer wieder komplette Ausnahmetalente, die mit 17, 18 schon den Durchbruch schaffen. Aber einige brauchen auch aufgrund ihrer Körperlichkeit oder anderen Situationen einfach 2, 3 Jahre länger und ist auch überhaupt kein Problem. Ich glaube, dass dieser Stress, der gemacht wird, auch im Umfeld, auch von Beratern, oft schon sehr, sehr groß ist und die Geduld oft sehr, sehr gering nur noch ist, weil den Spielern einfach vermittelt oft wird, auch vielleicht vom Druck gesehen von den Beratern, weil einfach kommen andere Berater und sagen, wenn du zu mir kommst, dann schaffst du es gleich, dann spielst du auch sofort. Das kann ja nicht sein, dass du mit 18 Jahren noch nicht so und so viele Minuten hast. Ich glaube, da ist schon auch wichtig in Zukunft einfach, dass man immer wieder auch mit den Spielern in Ruhe spricht und dass sie in gewissen Phasen auch eine gewisse Akzeptanz für das haben und ein Verständnis, dass es einfach eine gewisse Zeit auch oft braucht, aber dass man trotzdem auf die Jungs setzt und dass sie nicht zu ungeduldig werden. Und ich glaube, das hat sich nochmal verändert zu früher, dass die Spieler schon mit 18 heutzutage oft den Durchbruch geschafft haben müssen, dass ihnen das so vermittelt wird. Ich glaube, dieses Rad dreht sich immer schneller und da müssen wir einfach schauen, dass man das in guten Kommunikation mit den Jungs, dass man da viel Verständnis auch aufbringt, dass oft auch mit 22 Jahren, dass man immer noch ein sehr, sehr junger Spieler ist und noch die ganze Karriere vor sich hat.
Hast du auch das Gefühl, dass so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung und ich sage jetzt auch mal der Auftritt in Social Media etc., dass das eine Rolle spielt bei der Veränderung dieses ganzen Prozesses?
Ja, schon der Hype ist oft sehr, sehr groß dann, wenn ein Spieler dann 1, 2, 3 Einsätze hat durch die sozialen Medien und alles, was jetzt rundherum ist, es ist einfach, man wird sofort zum Superstar abgestempelt und es ist auch nicht so einfach immer für die jungen Spieler, was dann auf einen einprasselt. Es geht jetzt alles noch viel, viel schneller. Wenn man einmal kurz wo mit dabei ist oder Einsätze hat, dann prasselt auf die Jungs so viel ein und das ist dann sicher nicht auch immer so einfach mit diesem Hype umzugehen und wenn es dann mal wieder mal ruhiger wird, dann auch trotzdem kontinuierlich an sich zu arbeiten, weil im Endeffekt geht es um das, was am Platz passiert und nicht was rundherum passiert. Das ist das Entscheidende und das ist dann sicher nicht immer so einfach für die jungen Burschen. Das ist sicher eine Veränderung gegenüber vor 15, 20 Jahren.
Also sehr viel Stellenwert auch für das Thema Charakterbildung und Charaktereigenschaften, die dann zählen am Ende wahrscheinlich,
oder? Ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie wirklich starke Charakter sind, dass sie zu Profis entwickelt werden und nicht von 0 auf 100 immer springen, weil das wird im Umfeld passiert das immer wieder und auch mit den sozialen Medien ist das sicher eine Gefahr, dass einfach sehr schnell gehypt wird. Aber der Charakter und alles muss mitgebildet werden. Ja. Und von dem her ist es auch, glaube ich, oft ganz, ganz wichtig und auch für einen längeren Karriereweg nicht schädlich, wenn es einmal schwierige Phasen gibt für junge Spieler, weil da müssen sie durch und auch mit solchen Phasen umgehen. Weil es geht ganz, ganz selten nur bei einem Spieler nur bergauf, sondern es gibt ja immer wieder Phasen, wo es dann nochmal schwieriger wird und wo man dann dranbleiben muss und wo der Charakter gefragt ist.
Ich glaube, auf diese Auseinandersetzung mit diesem ganzen Prozess, den du gerade beschreibst, wird ja auch extrem viel Wert am FC Bayern Campus gelegt in der Nachwuchsarbeit. Ein weiteres wichtiges Modell, das du auch angesprochen hast, das auch nochmal ganz interessant ist, so von der Entwicklungsphase, ist das Modell, das Richard Kitzbichler beim FC Bayern betreut, die Leihspieler, das heißt die Spieler, die verliehen werden an andere Vereine, dann wieder zum FC Bayern zurückkehren können. Wie ist dieses Modell zu bewerten und was sind die Vorteile aus deiner Sicht? Vielleicht auch die Gefahren?
Ja, ich finde, es sind sehr wichtiges Ausbildungstool, weil wir einfach Spieler auf verschiedenen Levels ja, verleihen können. Ich glaube, auch für den ausleihenden Verein kann es interessant sein, aber natürlich auch für den FC Bayern München und den Leihspieler. Es gibt jetzt einige interessante ja, Beispiele auch, wie zum Beispiel einen Paul Wanner letztes Jahr mit Elversberg in der zweiten Liga, wo er sich durchgesetzt hat, jetzt ein kleiner Verein mit Heidenheim, wo er ja, den nächsten Schritt macht und ja, einfach ein Modell, das man nur beim FC Bayern München hier mit unserer Mannschaft nicht so abdecken kann, weil der Sprung oft teilweise zu groß ist direkt zur Profimannschaft. Ich finde das eine sehr interessante und wichtige Plattform, dass wir uns da mit den Jungs diese Möglichkeit schaffen. Aber wichtig ist auch, dass die Jungs spüren, dass sie Spieler vom FC Bayern München sind, dass wir sie nicht weggeben, sondern dass das ein Zwischenschritt ist und dass wir sie trotzdem ja weiter betreuen, weiter beobachten, Spiele beobachten, mit ihnen im Austausch sind, das ist ganz, ganz wichtig. Man sieht einfach, dass die Jungs richtig gute Levels erreichen können und alle werden es auch nicht schaffen beim FC Bayern München, aber für uns ist es dann auch wichtig, dass wir trotzdem die Jungs auf ein gutes Level entwickeln und dann auch gute Transfereinnahmen lukrieren können, weil es ist einfach ein wichtiges Stammbein auch für die Zukunft von FC Bayern München ist. Und diese Möglichkeit mit den Laien gibt uns da einfach verschiedene Levels, um die Jungs gut zu entwickeln.
Was kriegst du da für ein Feedback von den Spielern selbst? Also wie sehen die das in ihrer Entwicklungsphase?
Eigentlich sehr, sehr positiv und ihnen ist einfach auch wichtig, dass sie trotzdem den Bezug zu uns nicht verlieren, dass sie im Austausch bleiben und dass sie einfach ja, FC Bayern München Spieler weiterhin sind. Und von dem her bekommen wir wirklich ein sehr, sehr positives Feedback. Ja, wir sind dann auch oft mit den Vereinen oder Trainern im Austausch und von dem her ja, sind wir, glaube ich, da auf einem guten Weg, das gut zu entwickeln.
Da habt ihr auch eine Stelle geschaffen mit einem dir sehr vertrauten Fachmann, das ist Richard Kitzbichler, der zuständig ist, auch ehemaliger Profi, absoluter Experte auch im Fußballgeschäft. Der ist zuständig jetzt für diesen Bereich und interessanterweise ist er natürlich auch einer deiner langjährigen Weggefährten. Und bei Richard haben wir auch mal nachgefragt, was er uns über Christoph Freund erzählen kann. Und er hat uns was hinterlassen. Da hören wir jetzt mal rein.
Ja, lieber Christoph, wir kennen uns ja mittlerweile jetzt eigentlich seit 1997, als ich damals nach Salzburg gekommen bin, also schon eine sehr lange Zeit, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Aber jetzt wollte ich noch mal fragen, ob Sie an zwei Sachen, vor allem jetzt spontan, ob Sie an den noch erinnern kannst. Das erste 1999 Silvester, wo wir alle ganz nervös waren wegen dem Millennium Bug und dann so beruhigt waren, als nach dem Feuerwerk überall noch der Strom an war und wo wir gleich beim Bankomaten probiert haben, ob noch Geld rauskommt. Das hat auch funktioniert. Und dann haben wir uns beruhigt, noch mal an die Bar setzen können und und ein Bier trinken und anstoßen. Und das zweite wäre, wie wir uns damals waghalsig beim Bikepark probiert haben, der damals neu gegründet wurde und ziemlich verschärft war, wo du dich todesmutig am Start gleich entschlossen hast, loszufahren und nach 50 Metern das Tempo ein bisschen unterschätzt hast und eine Vollbremsung machst und einen schönen Salto über den Weidezaun gemacht hast. Der Aufschlag, glaube ich, war recht hart. Es ist Gott sei Dank eh nichts passiert, aber ich bin kurzzeitig am Start oben zusammengebrochen vor Lachen. Weiß nicht, ob du es noch weißt.
Ja. Kann ich mich noch erinnern an die Situation. War ich gar nicht mehr so oft am Bikepark, wo ein richtig cooler Bikepark bei uns in Leogang ist. Aber es ist nicht so ungefährlich. Ich bin dann lieber im Winter mit den Ski unterwegs. Da fühle ich mich sicherer. Ja, aber Richard kenne ich natürlich auch schon sehr, sehr lang. Hat viel erlebt in seiner Laufbahn als Fußball, aber dann vor allem auch als Trainer und Analyst. Und war in Australien, war in China, war in England. Hat sich immer wieder ja, richtig gut weitergebildet und dem hat immer auch wieder viele Themen abgebildet mit jungen Spielern und ich glaube, das passt hier sehr, sehr gut. Er kommt sehr, sehr gut mit Menschen. Er liebt Fußball und auch das Feedback von den Spielern, mit denen er jetzt zu tun hat, ist einfach sehr, sehr gut. Und das ist einfach, glaube ich, das Wichtigste, dass die Jungs einen Ansprechpartner haben, der sie im Fußball einfach eine hohe Expertise hat, sich aber auch mit den Jungs so gut auseinandersetzt, weil die Jungs sind dann zwischen 17, 18, 19 Jahren alt. Da gibt es auch andere Themen, wo es einfach wichtig ist, wenn man wen hat, einen Ansprechpartner, der sich mit diesen Themen auch, ja, der sich selber erlebt hat und sich gut reinversetzen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Part, den der Richard da abdecken kann.
Sehr interessant. Wir haben Richard Kitzbichler auch begleitet, videotechnisch auf seiner Reise, als er die Leihspieler besucht hat. Das ist sehr interessant. Könnt ihr sehen, auch auf den FC Bayern-Kanälen. Christoph, jetzt möchte ich das Wort noch einmal übergeben und zwar an unsere Fans. Wir rufen auch immer zu Fanfragen auf und da kamen ein paar schöne, die würde ich dir jetzt mal überreichen, dann kannst du die einmal vorlesen und dann bin ich gespannt, was du darauf antwortest.
Marco Maurer, wie fühlst du dich in Deutschland? Was sind die Unterschiede zu Österreich? Ja, wie fühle ich mich in Deutschland? Ich fühle mich eigentlich echt sehr, sehr wohl hier in München. Ich glaube, Bayern und Österreich oder Bayern und Salzburg ist auch ein bisschen ähnlich. Österreich ist vielleicht noch ein bisschen gemütlicher. Österreich lebt ja komplett auch von der Gastronomie, vom Tourismus, ist alles auf das aufgebaut. Die Österreicher sind vielleicht in einigen Themen noch ein bisschen gelassener, vielleicht ein bisschen weniger strukturiert. Also das ist so ein bisschen die österreichische Mentalität, aber grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl in München. Aber ich fahre sehr gerne immer wieder heim nach Salzburg. Also, aber der Unterschied ist nicht so riesengroß, sagen wir mal. Also es passt sehr, sehr gut.
In welcher Frequenz pendelst du?
Ja, es kommt drauf an natürlich, wenn wir zweimal in der Woche spielen und auch mit den Reisen, dann ist ja ein-, zweimal die Woche, es kann aber ja so zwei-, dreimal die Woche sein, weil es einfach eine Stunde und 10 Minuten oder eine Stunde und ein Viertel zum Fahren ist und dann hat man oft ein, zwei, drei Telefonate und da gehen ja nicht herum, sondern sitze im Auto und mache die Telefonate. Also das lässt sich auch ganz gut verbinden, aber ja, so ein- bis dreimal in der Woche.
Also zwei schöne Heimatorte hast du.
Genau, zwei sehr, sehr schöne Heimatorte. Ist auch ein Privileg, glaube ich, wenn man in so schöne Städte leben kann.
Ja.
Der BAF 12, wer ist dein Lieblingsspieler aus Ihrer Kindheit? Oh, mein Lieblingsspieler aus der Kindheit, ich habe eigentlich zwei aus meiner Kindheit. Das erstens ist der Diego Maradona, der mich einfach immer wieder beeindruckt hat. Ich kann mich noch erinnern, ich war als junger Bursche damals im Olympiastadion bei dem Spiel Bayern München gegen SSC Napoli. Und es war einfach eine bleibende Erinnerung, allein schon das Aufwärmen und wie er den Ball behandelt hat und wie er Fußball gespielt hat. Einfach ein Zauberer am Ball. Und ich war früher ein großer FC Tirol-Fan und damals, wie Ernst Happel Trainer war, und ich war damals ein großer Fan von Hansi Müller, war auch eine richtige Nummer 10 und war oft am Tivoli. Und das sind so Erinnerungen von meiner Kindheit, die haben mich sehr geprägt von diesen zwei Spielern.
Konntest du dir was abschauen für deine eigene Karriere von den beiden, oder? Was warst du für ein Fußball?
Ja, ich war nicht so ein begnadeter Techniker wie die beiden, aber ja, waren einfach so Vorbilder. Aber ich war dann eher so Nummer 6, Nummer 8, also hab's nicht ganz auf das Level geschafft.
Der Stratege.
Ja. Goleo 88, worin unterscheiden sich deine Aufgaben von den Aufgaben von Max Eberl? Wie schon vorher gesagt, meine Schwerpunkte liegen noch mehr vielleicht im Nachwuchsbereich, im Austausch mit dem Campus, im tagtäglichen Austausch mit dem Staff, mit der Mannschaft. Max ist dann viel auch Austausch mit dem Vorstand, mit übergreifenden Themen. Aber grundsätzlich decken wir einfach viele Themen auch gemeinsam ab. Von dem her ergänzen wir uns einfach sehr, sehr gut. Leon KI 08, wann haben Sie damals mit Fußball begonnen? Ich habe, glaube ich, mit 4, 5 Jahren begonnen, in Leogang Fußball zu spielen mit Freunden. Und ab dem 6. Lebensjahr war ich dann schon beim Verein. Damals haben wir die Miniknaben gegründet beim SC Leogang, kann ich mich noch erinnern. Und habe eigentlich mal ab dem 6. Lebensjahr Fußball gespielt und im Winter Skifahren, im Sommer Fußball. Also das war eigentlich so bis zu meinem 14. Lebensjahr so meine größten Hobbys.
Skifahren spielt ja immer noch eine sehr große Rolle in deinem Leben. Fußball selber?
Immer wieder, wenn ich Zeit finde, spiele ich ganz gerne, aber hier schon mal mitgekickt worden bei den alten Herren bei Bayern München oder auch mal beim Staff. Wenn die Zeit erlaubt, spiele ich noch bei den alten Herren in Leogang. Wenn ich mal drinnen bin, es ist gerade Training, dann bin ich live dabei, auch im Winter in der Halle. Also wenn es irgendwie möglich ist, spiele ich immer noch ganz gerne. Ja.
Also schon auch sportverrückt im Privatleben, oder?
Ja, schon. Ist ganz, ganz wichtig für mich. Ich gehe auch gerne mal laufen oder Tennis spielen. Hier spielen wir ab und zu auch Pedal auf der Anlage. Also wenn es geht, Sport ist sehr, sehr wichtig. Guter Ausgleich.
Sehr gut, das waren die Fanfragen. Danke, Christoph. Jetzt haben wir zum Abschluss noch eine Kategorie in unserem Podcast, die nennt sich Steilpass. Und zwar hinterlässt da der vorherige Podcast-Gast oder die Gästin eine Frage für den Nachfolger oder die Nachfolgerin. In dem Fall war das Michael Rechner, der dir natürlich auch sehr, sehr gut bekannt ist, unser Torwarttrainer, der eine Frage für dich hinterlassen hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ja, meine Frage an den nächsten Podcast-Gast wäre, wenn er die Möglichkeit hätte zu tauschen, mit welchem Kollegen er denn den Job mal tauschen würde? Gerne.
Ja, Michael, dann würde ich sehr gerne mit dir mal tauschen einige Wochen, weil du hast ja einen coolen Job. Du kannst jeden Tag aufs Tor schießen, kannst flanken, bist am Platz, lässt die Goalies herumfliegen. Also kein unspannender Job, kann man sich viel einfallen lassen. Auch so wie du das machst mit deinem Tormann-Team, ist das sehr, sehr spannend. Hat man schon oft gedacht, ist eigentlich ein cooler Job, weil man schießt ja immer wieder sehr gerne aufs Tor und von dem her wäre das für einige Wochen gar nicht so unspannend.
Wir schlagen es ihm mal vor, mal schauen, ja, genau, was er sagt. Sind auf jeden Fall mit Kamera dabei. Und jetzt wäre noch der allerletzte Punkt, Christoph, dass du auch eine Steilpassfrage hinterlassen kannst für unseren nächsten Gast, unsere nächste Gästin im FC Bayern Podcast. Was würde dich interessieren? Frage an eine Person, die du noch nicht weißt.
Mhm. Ja, die Frage an den nächsten Podcast-Gast wäre, was er verändern würde am aktuellen Kader des FC Bayern München, wenn er ein Budget von 100 Millionen Euro hätte.
Das ist sehr spannend. Da bin ich gespannt. Okay, jetzt sind wir natürlich wahnsinnig im Zugzwang, dass wir die Gästeauswahl entsprechend gestalten müssen. Vielen Dank, Christoph. Das war's. Wir sind durch mit dem FC Bayern Podcast. Danke für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag. Danke für die Einblicke auch, dass wir ein bisschen über dich noch als Mensch was kennengelernt haben. Wir sind sehr froh, dass du hier beim FC Bayern München bist und hoffen, dass wir noch sehr, sehr viele Erfolge gemeinsam mit dir als Sportdirektor feiern dürfen.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, danke.
Danke, Christoph.
Ich habe fertig.